Zukunftsland Bayern. Heute bei uns im Podcast geht es um Bürokratie und die Frage, wie viele Regeln brauchen wir und was ist zu viel? Außerdem geht es um Erfindungen made in Bavaria sowie um eine der tragenden Säulen der bayerischen Wirtschaft, unseren Mittelstand. Aufs Ohr, der Podcast der CSU im Landtag. Herzkammer vis-à-vis, das Podcastgespräch.
Herzlich willkommen zu Herzkammer aufs Ohr, der Podcast der CSU-Landtagsfraktion im Bayerischen Landtag. Und zu Gast ist Walter Nussel, der Bürokratieabbauer vor dem Herrn, Beauftragter für Bürokratieabbau der Bayerischen Staatsregierung. Jetzt stelle ich mir vor, lieber Walter, das ist ja der Job, der maximal unsexy ist. Ja, Bürokratie regt alle total auf. Auf der anderen Seite ist sie ja auch sinnvoll, sie regelt Leben. Warum findest du Bürokratie als Thema spannend?
Weil es jeden Lebensbereich betrifft, vollumfassend, weil wenn wir es wieder verstehen, mit Bürokratie besser umzugehen, die über Jahrzehnte sich angehäuft hat, dass wir dann auch die Menschen glücklicher machen, dass wieder einer gerne ein Ehrenamt übernimmt oder gerne auch eine Firma führt oder auch ein Arbeitnehmer dann auch gern seinen Job macht, wenn er nicht von der Bürokratie erdrückt wird.
Was war so die schwierigste, die kurioseste Regel, die du in Frage gestellt hast und abbauen hast können?
Also eines der Themen, die Datenschutzgrundverordnung, das war so ein Klassiker, das ja auch alle betroffen hat, ausgelöst von der EU, Verordnung von der EU, hat man 2 Jahre Vorlauf, hat sich kaum jemand drum gekümmert und dann ist es am 25. Mai 2018 in Kraft getreten. Und dann war große Aufregung. Abmahnverfahren wurden schon angekündigt von Rechtsanwälten und so weiter. Und da habe ich mir dann überlegt, wie kriegen wir das in den Griff. Also es war ja Riesenaufregung im Ehrenamt, bei Gewerbetreibenden bis rauf zu den Konzerne.
Was hat es bedeutet, diese Datenschutzgrundverordnung? Oder was hätte es bedeutet, wenn wir es so umgesetzt hätten?
Wir haben es ja umgesetzt, bloß wir haben jetzt den bayerischen Weg aufgezeigt, zusammen in Staatskanzlei, Innenministerium, Justizministerium, dass der, wo Geld mitmachen will, weil er Abmahnverfahren einleitet, den wird auf die Finger geklopft von staatlicher Seite. Und dadurch ist wieder Entspannung reingekommen. Das war also eines der Themen zusätzlich. Ich war dann nochmal in Brüssel, habe mir das nochmal erklären lassen. Bin ich dann erst drauf gestoßen, dass Deutschland die Hürde wieder höher gelegt hat wie die anderen europäischen Länder. Also die EU hat gesagt, das muss jedes Land das umsetzen können. Und die haben gesagt, ab 50 Mitarbeitern, die stetig mit personifizierten Daten zu tun haben, brauchst du einen Datenschutzbeauftragten in deiner Firma. So, und was hat Deutschland gemacht? Die haben gesagt, wir machen das schon ab 10.
Und das nennt man bei uns ja immer so vergolden.
Ne? Goldblading.
Goldblading, ja.
Jetzt haben wir es, ich habe dann Druck gemacht, jetzt haben sie, um das Gesicht nicht ganz zu verlieren, in Berlin auf 20 angehoben. Ich gebe da aber nicht nach, weil es auch. Und das sind so diese Themen, die ja dann für einen Riesenaufreger zu Recht sorgen, weil die Leute Angst haben, einen Fehler zu machen. Also das war ein Thema. Zweites Thema, das beim Einzelhandel und bei der Hotel- und Gaststättenverband gleich zu Anfang bei mir massiv aufgeschlagen ist, das sind die digitale Kassenführung. Da gab es nur die Betriebsanleitung, wenn jemand eine digitale Kasse gekauft hat und installiert hat. Aber es gab keinen Leitfaden, wie er sie anzuwenden hat, damit das Finanzamt sagt, jawohl, das ist genau in dem, wie wir uns das auch vorstellen, um das alles nachkontrollieren zu können, damit hier die Steuer und so weiter alles ordentlich abgeführt wird. Ich habe dann selber den Leitfaden erstellt, mit meinen Leuten und mit der Steuerberaterkammer. Und dieser Leitfaden ist zugänglich, den haben jetzt die Verbände alle und die einzelnen Mitglieder. Und da ist jetzt, wer mit dem Leitfaden, wer sich da entlanghangelt, und sollte dann der Betriebsprüfer kommen und was feststellen, dass was nicht passt, hat aber an dem Leitfaden sich also keinen Fehler gemacht, dann wird er auch nicht belangt werden. Das habe ich so durchgesetzt. Und da ist jetzt seitdem Befriedung. Seitdem höre ich dieses Thema eigentlich nicht mehr.
Das ist ja ein Riesenerfolg. Und wenn ich das jetzt so höre, dann musst du gut vernetzt sein. Welche Eigenschaften brauchst du noch, um als Bürokratieabbauer erfolgreich zu sein?
Also ich glaube, warum ich jetzt das bin, bin kein akademisch ausgebildeter Mensch, ich bin kein Jurist, habe aber drei Facharbeiterbriefe und habe auch in den Berufen gearbeitet und im Ehrenamt. Dieser Erfahrungsschatz, der hilft mir, weil ich da viele auch in den Ministerien dann ziemlich schnell überzeugen kann, dass in der Wirklichkeit, in der Praxis draußen die Themen anders umgesetzt werden müssen, als wir das, was man sich am Schreibtisch oft mal vorstellt. Mhm. Und das ist so diese Kunst, dann auch wissen, wen kann man dann wirklich auch hier, wer ist zielgerichtet, wenn ich den anspreche oder die, dass sich dann auch was bewegt.
Und ich habe ein Wort gelernt in der Zusammenarbeit mit dir, du machst Praxischecks. Ist es jetzt sowas, du schickst die Leute mal in die praktischen Arbeitsbereiche oder was ist ein Praxischeck?
Praxischeck ist vielfältig. Das kann sein, dass ich das an einem runden Tisch mache, in einem Ministerium oder draußen in einem Landratsamt oder egal wo. Aber da lade ich dann auch die zuständigen Ministerien oder Vollzugsbehörden, je nachdem, ein. Und dann sprechen wir anhand von Sachverhalten, ich lasse mir mal so ein Praxisbeispiel geben, wo mir aufgezeigt wird, dass das nicht rund läuft, und dann sprechen wir das durch. Und dann aus dem Sachstand versuchen wir dann Lösungen zu generieren und zu sagen, diese Verordnung beispielsweise muss geändert werden, dieses Merkblatt passt nicht.
Magst du die Geschichte mit den Bauabfällen mal erzählen? Weil das war für mich so beeindruckend, wie irgendwelche Bauabfälle sortiert werden müssen, wo es dann Sinn macht und nicht Sinn macht.
Also das beschäftigt mich fortwährend. Da bin ich jetzt auch noch dabei, Abfallbegriff dann. Es gibt also eine Verordnung, ausgehend vom Gesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, und da haben wir eine Verordnung gemacht aus dem Ministerium, die wir politisch ja nicht sehen, erst wenn sie in Vollzug kommen normalerweise. Und da hat man dann gesagt, wenn das Gebäude ertüchtigt wird, umgebaut, du musst dies nach Stoffen sortieren. Das heißt, 10 verschiedene Stoffe. Wenn Styropor anfällt, Container, wo Styropor rankommt. Bauschutt, also klassisch Stein, Putz, kommt da rein. Fliesen war extra Sortierung. Holz sowieso klar, dann belastet, unbelastet und so 10 verschiedene Fraktionen zum Sortieren. Dann ist die Bauindustrie, Baugewerbe gekommen und haben gesagt, das ist der Wahnsinn. Vor allem hat sich dann herausgestellt, wenn man näher hinschaut, du kannst Styropor allein, wo Kleber hinten drauf ist, nicht verwerten. Und du kannst es auch in der Verbrennung nicht als Container komplett reinkippen, weil der Energiewert so hoch ist. Also was passiert? Dieses Styropor muss mit Restmüll gemischt werden, bevor es in die Verbrennung geht.
Okay, dann geht's wieder
raus. Also dann brauche ich es eigentlich vorher nicht mit großem Aufwand auf der Baustelle trennen, wenn ich es hinterher wieder vermische.
Wahnsinn. Kannst du sagen, behindert Bürokratie Innovation und neue Entwicklungen oder nicht?
Pauschal kann man es nicht sagen. Wir brauchen ein Ordnungsrecht, das hat Deutschland auch stark gemacht. Aber die Leute wollen immer mehr geregelt haben, aber beschweren sich dann trotzdem, weil zu viel geregelt ist. Wir müssen unseren Leuten auch wieder mehr Vertrauen schenken, auch in allen Lebensbereichen. Und wir müssen uns damit beschäftigen, einen gewissen Paradigmenwechsel weg von der 100% Sicherheitsgarantie, dass er sagt, 100% muss alles geregelt werden, dass nichts passiert. Das werden wir nicht schaffen. Deswegen meine Forderung, Folgeabschätzung. Bevor wir Verordnungen erlassen, Richtlinien, oder wenn jetzt von Brüssel über Green Deal, über Taxonomie, das Ganze, was da auf uns jetzt kommt, zurollt, da müssen wir viel schneller, viel besser die Folgeabschätzung von denen, die unten die Arbeit machen, die damit der Ehrenamtler, dass er sagt, kann ich überhaupt noch...
Der Klassiker ist ja, kann ich überhaupt noch Kuchen backen beim Kindergartenfest?
Genau.
Apropos, darf man das noch machen?
Freilich.
Und da gibt es ja immer das Gerücht, das geht alles gar nicht mehr. Also sag mal, wie es ist.
Du darfst nach wie vor Kuchen backen. Das Problem war ja die allergene Kennzeichnungspflicht. Das war ja das eine. Also die Stoffe, die dann, da musst du ja bloß einen Nachweis bringen, was in deinem Produkt drin ist. Und mehr ging es ja gar nicht. Also das wurde natürlich dann auch wieder von manchen übertrieben und auch von manchen Vollzugsbehörden. Wenn Gewerbeaufsicht kommt, wenn Gesundheitsamt, also manche haben dann den Bogen total überspannt, das haben wir aber von München gar nicht so geregelt. Und da versuche ich an so Beispielen das dann wieder runterzubrechen. Und da gibt es so ein Phänomen, das sich dann auch so ziemlich schnell weitererzählt. Also es heißt, es hat geheißen, allergische Kennzeichnungspflicht muss in jeder Speisekarte abgedruckt sein. Jetzt haben wir ja Gott sei Dank Saison. Produkte und es wäre für die Würde ein Wahnsinn, wenn die jeden Tag wechseln müssten, jeden Tag das Kompletter und so weiter. Das war gesetzlich für uns nie so vorgegeben. Ich bin dann dahinter, habe mir das alles genau angeschaut und geben lassen. Und im Gesetz steht nur drin, es muss für die Servicekraft zugänglich sein. Also wenn du jetzt eine Nussallergie hast und du gehst als Kunde in der Gastronomie, Bäcker oder in der Wirtschaft und du willst wissen, ist in dem Produkt das drin, dann muss Verkäuferin der Servicekraft Zugang haben zu einem Ordner, wo das drinsteht, welche Produkte sind verwendet worden.
Und die muss mich dann beraten können.
Und die muss einfach sagen, ja, da könnten Nüsse drin sein oder nicht. Aber es muss nicht in die Speisekarten Speisekarten abgedruckt sein. Und das haben aber die Gastwirte und alles so weitererzählt. Und die haben das ja dann auch gemacht, mit einem riesen Aufwand.
Genau, das erzählt dann einer bei einer Versammlung und gibt es vielleicht im Zug und dann gibt es die stille Post. Ich meine, Bürokratie heißt ja quasi die Herrschaft der Regeln und der Gesetze und der Verordnungen. Wo ist Bürokratie aber auch gut? Weil es ist ja nicht alles schlecht oder ist alles blöd?
Nein, Bürokratie, sage ich ja vorhin gesagt, Ordnungsrecht, das ist für unser Leben schon gut. Da fühlen wir uns auch wohl, wenn die Sachen geregelt sind. Aber wir müssen es halt mit Maß und Ziel machen. Mhm. Weg von der 100% denke, dass wir mit 100% zu regeln jeden Unfall vermeiden können oder jede Gefahr und so weiter. Das funktioniert nicht. Mhm. Leben ist lebensgefährlich und das ist auch so, dass es auch jeder über 18-Jährige ist, auch für sein Leben verantwortlich und nicht immer der Staat.
Wir haben ja eine Digitalisierungsministerin, wir haben ein Digitalisierungsministerium und wir erhoffen uns ja von dieser neuen Technologie sehr viel. Kann auch Digitalisierung beitragen, Bürokratie abzubauen oder leichter zu machen? Was ist dein Blick?
Ja, aber das Problem ist noch, dass wir natürlich im Gegensatz zu anderen Ländern, die von 0 auf 100 angefangen haben, wenn man immer Estland nimmt oder Finnland und so weiter, die hatten weniger. Und bei uns ist ja das langsam schon gewachsen heraus aus den 70er Jahren, die ersten PCs auch in der Schule und so weiter. Und jetzt haben wir natürlich verschiedenste Systeme. Der Bürgermeister hat natürlich ein System, wo eine Firma in seiner Region oder der Landrat was aufgebaut hat. Und das müssen wir jetzt kompatibel zusammenführen. Das ist nicht einfach, aber das funktioniert schon. Und ich möchte ausdrücklich heute auch dafür werben, das Online-Zugangsgesetz, das ist ja nicht umsonst gemacht worden vom Bund und das muss heute bis Ende des Jahres vollzogen werden. Ich erkenne das noch nicht überzeugend.
Sag mal, was das ist.
Das Online-Zugangsgesetz, dass du als Bürger quasi in der Verwaltung deine Tätigkeiten online durchführen kannst. Mhm. Bis auf ein paar wenige Sachen, wo beim Ausweis musst du ja noch vorstellig werden, dass die sehen, du bist es auch. Aber viele andere Sachen, dass du das alles online beantragen kannst, von der Mülltonne bis was weiß ich, was halt mit der Behörde
gerade zu tun ist. Umwandlung vom Wohnsitz,
ne, Auto zulassen und so weiter. Und das muss jetzt versucht werden, kompatibel zu machen. Und das würde schon für die Bürokratie eine Entlastung bringen. Mhm. Aber man hat natürlich die Übergangszeit, wo die Behörden teilweise auch unsicher sind. Dann sagt, ich mache jetzt noch beides am Anfang, dass das auch funktioniert. Wenn du dein Auto zulassen willst, dann machst du das jetzt digital und dann sagen die, na, jetzt heft es lieber noch ab, weil wenn dann irgendwas wäre, dass ich dann nochmal nachschauen kann. Mhm. Und so, aber da muss man jetzt schon Druck drauf geben, das muss etwas schneller gehen.
Ja. Jetzt bist du seit 5 Jahren, ja, also wir feiern ja ein kleines Jubiläum, bist du der oberste Bürokratieabbauer in Bayern. Welche Regeln gibt es denn im Hause Nussel?
Bei uns ist die Regel, dass es ein offenes Haus ist, dass bei uns Humor eine gewisse Rolle spielt. Das ist mir wichtig. Und ich sage aber umgekehrt, wer feiern kann, muss auch arbeiten können. Also das ist so der Umkehrschluss. Und so versuche ich in meinem Umfeld, meiner Familie, das auch vorzuleben und das ist ganz gut so. Also da kann man sich dann schon auch drauf verlassen und das macht unser Leben eigentlich doch lebenswert. Also.
Und wenn ich so anschaue, dann gilt das Gleiche, was im Hause Nussel zu Hause gilt, auch für deine Arbeit hier im Landtag. Vielen, vielen Dank, lieber Walter Nussel, Bürokratieabbaubeauftragter der Bayerischen Staatsregierung.
Dankeschön.
Und wer nun noch eine spezielle Frage oder ein Anliegen hat, der kann sich gerne auch mal auf www.bürokratieabbau-bayern.de umsehen oder das dortige Kontaktformular nutzen. Geräuschkulisse. Sie hören ein Geräusch, wir erzählen die Geschichte dazu. Ein Doppelklick und schon wird sie abgespielt. Die Musik im MP3-Format. Eigentlich tüftelten die Wissenschaftler des Fraunhofer Instituts für integrierte Schaltungen daran, Musiksignale über Telefonleitungen zu vermitteln. Dabei gelang ihnen der Durchbruch in der Audiokodierung. CDs und Schallplatten in Regale einsortieren war gestern. MP3 ermöglichte von nun an Musik überall mit hinzunehmen. Bis allerdings die ersten MP3-Player 1998 in den Läden auftauchten, sollte es noch eine Weile dauern. Erst die Vermarktung übers Internet brachte der Technologie dann den entscheidenden Push. Und auch die Player sind schon wieder Vergangenheit. Mittlerweile streamt man Musik über das Smartphone. Die neueste smarte Erfindung aus Bayern gab es übrigens durch die fränkische Firma Löwe. 2008 wurde hier der weltweit erste Smart TV mit voll integrierter Vernetzung auf den Markt gebracht. Man darf also gespannt sein, welche Technologien das Erfinderland Bayern in den nächsten Jahren auf den Weg bringen wird. Fragestunde. Heute mit der Vorsitzenden des Arbeitskreises Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisierung, Kerstin Schreier.
Warum ist der Mittelstand so wichtig bei uns hier in Bayern?
Also für uns als CSU ist der Mittelstand wichtig, weil er für die Gesellschaft wichtig ist. Der Mittelstand, das sind diejenigen bei uns, die Unternehmen, die vor Ort sind, die auch mal, wenn es irgendein Fest gibt, auch mal Geld investieren, mal mitsponsern, die aber auch mal zum Beispiel jungen Menschen, deren Noten nicht so direkt sich empfehlen würden, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, die auch mal eine Chance geben. Und deswegen ist bei aller Politik, die wir auch für die große Industrie machen müssen, der Mittelstand ganz, ganz zentral.
Der Mittelstand ist ja auch immer im Wandel. Was sind denn die aktuellen Herausforderungen?
Die mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmen stehen schon vor großen Herausforderungen. Zum einen natürlich in der Fragestellung, was gibt es an Auflagen, an Bürokratie? Wenn ich alleine überlege, dass aus Europa der Green Deal kommt, das sind alles Auflagen, die wir grundsätzlich ja wollen. Wir wollen ja die Entwicklung so weit bringen, dass wir auf die Klimaherausforderungen uns darauf hinwenden. Nur natürlich muss das alles die Versorgungssicherheit gewährleistet sein, der Preis muss auch stimmen. Wir haben einen globalen Markt, das heißt, viele müssen ja schon im europäischen Wettbewerb sich befinden. Sie müssen ausschreiben entsprechend. Und Wenn ich mir allein die ganze Digitalisierung anschaue, da steht viel Chance drin, aber eben auch viel Risiken.
Wichtiges aktuelles Thema ist ja auch die Energieversorgung, die Sicherheit. Was müssen wir da genau tun? Was müssen wir angehen?
Die Energieversorgung hat natürlich durch den Krieg in der Ukraine eine ganz neue Dimension bekommen. Wir sind ja in Abhängigkeit an vielen Stellen zu Russland. Und für die Unternehmen ist es deswegen so zentral, weil die natürlich erstens die gesicherte Energieversorgung brauchen und zum Zweiten kann der Preis nicht unendlich steigen. Sie können es nämlich irgendwann nicht mehr umlegen auf den Kunden, die Kundin. Und die Unternehmen brauchen diese Sicherheit. Das bedeutet, wir müssen natürlich als Bayern, aber vor allem Deutschland, überlegen, welche regenerativen Energien können wir denn noch akquirieren, was können wir da auf den Weg bringen. Und wir müssen die Atomkraftwerke, die jetzt noch am Laufen sind, vorübergehend weiterlaufen lassen. Anders wird es nicht gehen, denn wenn die Energieversorgung nicht gewährleistet ist, werden viele Unternehmen weggehen, schließen oder gegebenenfalls den Preis nicht mehr bezahlen können. Gesellschaftspolitisch und vor allem auch für die Unternehmen ganz zentral die Energiefrage.
Wie sieht es denn eigentlich mit erneuerbaren Energien aus? Wo stehen wir da in Bayern?
Also wir sind in Bayern schon sehr gut, was die Biomasse angeht, was Solar, Photovoltaik. Wir sind bei der Wasserkraft sehr gut und auch bei der Geothermie. Windkraft machen wir, aber es macht natürlich auch nicht überall Sinn, weil natürlich ist an der Nordsee ein anderer Wind als bei uns und deswegen muss man das immer in Relation setzen. Wir sind Sonnenland und wir haben eben das Gestein, sodass auch gerade Geothermie sehr gut ist.
Wir haben ja gerade schon über den Mittelstand gesprochen. Jetzt gibt es ja auch ein paar richtige Hidden Champions, Global Player, große Firmen hier bei uns in Bayern. Wie sieht es da hier aus in Bayern? Wie würden Sie die aktuelle Situation auch gerade mit den großen Firmen beschreiben?
Wir haben hier mehrere Komponenten. Wir können sehr, sehr stolz sein, dass wir viele Unternehmen haben, die weltweit agieren und die sich trotz der Rahmenbedingungen, die ja oft mit Steuerabgaben auch da sind, für Deutschland, für Bayern entscheiden. Und wir konkurrieren ja hier nicht innerhalb Bayerns, sondern wir konkurrieren mit London, mit Toulouse, gegebenenfalls auch mit außereuropäischen Standorten. Und da sind aber auch diese Energiekosten so wichtig, weil wenn nämlich jemand, ein Unternehmer hat mir letztens berichtet, dass er einen Standort in Schweden hat und einen bei uns. Und wenn er natürlich 250 Euro oder in Schweden 25 Euro zahlt, dann ist relativ klar, wo sie ausweiten werden. Und wir sind natürlich jetzt auch in der Situation, dass ja oft schon in anderen Ländern Billigarbeitsplätze geschaffen werden. Das ist dann der zweite Teil, wo Unternehmen natürlich überlegen, durch die Digitalisierung, sie müssen nicht alles in Deutschland machen. Es kann einfach jetzt jeder überall auf der Welt sitzen. Und wenn wir wollen, dass unser Wirtschaftsstandort hier auch so bleibt, dann werden wir uns um alle Unternehmen kümmern müssen, auch um die Großen, die durch die Digitalisierung mehr Chancen bekommen haben, aber die auf der anderen Seite natürlich dann sich auch gut überlegen können, wo sie hingehen. Und wir werden gerade den Green Deal sehr gut anschauen müssen, denn die europäischen Regelungen werden zwar von Deutschland oftmals besonders exakt ausgearbeitet und umgesetzt, aber wir haben ja jetzt die Situation, selbst wenn wir uns europaweit verständigen, dann gibt es immer noch ein China, ein Amerika und Länder, die Dinge vielleicht anders machen und die halt auch ein Angebot darstellen. Und insofern müssen wir sehr genau aufpassen. Ich glaube, dass viel mehr Verantwortung jetzt in Richtung Europa auch geht, dass wir gut aufpassen müssen, dass da nichts passiert, was dann unsere Unternehmen auch gefährdet oder von uns wegtreibt.
Was würden Sie sagen, ist gerade für die Zukunft in Bayern wichtig? Ist es auch weiterhin vielleicht auch die Mischung, das Zusammenspiel aus wirklich Handwerk, Mittelstand und eben den großen Playern? Oder was macht Bayern zukunftsfähig?
Bayern macht zukunftsfähig, wenn wir leben und leben lassen, wenn wir weniger regulieren, als wir das tun, wenn wir auch akzeptieren, dass Unternehmen sehr unterschiedlich arbeiten und wenn wir es schaffen, eine Willkommenskultur zu entwickeln für Unternehmen. Dass wir akzeptieren und sagen, bei uns dürft ihr euch wohlfühlen, wir einen Service organisieren. Oftmals läuft man gerade in der Bürokratie von Pontius zu Pilatus. Es braucht Ansprechpartner. Man muss konkret wissen, wohin, wenn ein Unternehmer eine Frage hat, wo geht er denn hin, damit er gar nicht lange laufen muss. Denn die Gefahr besteht immer, wenn es zu kompliziert wird, dass man dann den einfachen Weg geht. Und in Bayern ist es wunderschön. Wir haben ganz tolle Menschen, wir haben ganz tolle Unternehmen. Und genau deswegen ist mir auch nicht bang, dass die Unternehmerinnen und Unternehmen in Bayern bleiben oder sich für Bayern entscheiden. Und dafür müssen wir weiterhin alles tun.